Es ist mir ein Genuss, immer wieder. Ich bin immer wieder glücklich und berührt in meinem Herz, wenn Peter, und häufig kam er mit seiner Frau, diesmal ist er alleine da, eine Marie, seine Frau, die ist in Südafrika, im kleinen Häuschen.
Stimmt, kleines Häuschen.
Kleines Häuschen, wunderbar.
Sehr klein.
Sehr klein, aber da wirst du uns nachher noch bestimmt sehr viel mehr drüber oder was auch immer, wie auch immer. Es ist für mich immer eine Freude, mit Peter zusammen zu sein. Dieser Mann trägt Jesus so in seinem Herzen mit der Fähigkeit, ihn dir zu schenken. Und jedes Mal habe ich dieses Geschenk angenommen. Und jedes Mal wurde ich von dem Geschenk Jesus berührt. Und jedes Mal, Peter, tut mir deine Freundschaft gut. Vielen Dank.
You're very welcome. Blessings on you. Herzliche Grüße von Annemarie. Und sie ist im kleinen Häuschen. Ich habe sie versteckt. Wir sind gerade umgezogen, also Ende April wurde es uns ganz klar durch und nachdem wir einige Monate darüber geredet und gebetet und anderen auch um Rat gefragt haben und wurde es uns klar, dass das Haus, wo wir drin wohnten und wo er ganz bestimmt einige Bilder von gesehen hat, dass das nicht mehr für uns war. Glücklicherweise hatten wir das einfach gemietet, deswegen ist es einfach innerhalb kurzer Zeit, das dann auch aufzugeben. Der Eigentümer möchte das nämlich verkaufen und weil wir nicht so viel Geld hatten, haben wir gesagt, nein. Und auch wenn wir das Geld hätten, hätten wir wahrscheinlich gesagt, nein, weil das Haus war wunderschön, aber nein. Und so haben wir alles eingepackt, weil all die Möbel, die gehörten uns und gelagert und wir wussten nicht, wohin jetzt. Einiges wussten wir, Ende April ist der Geburtstag meinem Sohn, ältester Sohn, unserem ältesten Sohn, Karl Peter. Und er wohnt mit seiner Familie in Holland. 2. Mai ist unsere Tochter, hat Geburtstag und wir wussten, wir müssen einfach da sein. Und dann hatten wir noch einiges zu tun, auch Dienstreisen in Norwegen und dann in Deutschland und dann in der Schweiz und dann nochmal in Deutschland. Und so sind wir dann auf eine Reise gegangen. Wir haben sogar in Rom der Papst eine Audienz gehabt. Audienz. Man denkt dann, dass man der Papst seine Hand schütteln könnte, um Segen fragen könnte. Aber da waren 800 Leute, die vor uns saßen und 300.000 Leute, die hinten uns saßen. Aber trotzdem, wir haben schöne Bilder gemacht von ihm. Und wenn es jemanden gibt, der wirklich prophetisch ist heutzutage, dann ist es Papst Franziskus. Und wir haben gestaunt, wie er aus seinem Papstmobil kam und die Kranken die Hände aufgelegt hat. Wir haben auch gehört, dass verschiedene, weil da diese Zusammenkünfte mit 300.000 Leuten, wir denken, wir haben große Veranstaltungen, aber der hat jeden Mittwoch, wenn er zu Hause ist, eine Versammlung von 300.000 Menschen. Nächstes Jahr wird er dann ein Fest feiern vom Pfingsten und dann feiern die 50 Jahre Erneuerung innerhalb der römisch-katholischen Kirche und hat also alle charismatische Katholiken eingeladen, aber dann einen Monat später hat er gesagt, aber jeder vom Leib Christi sollte kommen, auch die Pfingstler, auch die Baptisten, jeder. Also ganz Rom kann das nicht alles zusammenhalten, aber das ist sein Herz. So sind wir zurückgegangen vor einige Wochen auf der Suche nach einem Haus. Und es ist komisch, wenn man sucht. Vor allem, wenn man nichts findet. Und dann haben wir auf dem Internet geguckt. Wir haben ich weiß nicht, wie viele Häuser angesehen. Entweder waren die zu teuer oder einfach nicht uns. Und dann kam ich, denke ich mir auch, durch Gott geführt, und die Geschichte geht so lang, werde ich nicht machen, aber kam ich zu Freunden von uns, und die haben so eine Art, was sagt man da, ein Gelände, ein Resort, kann man das so sagen? Und da gab es 10 Häuser auf dieses Resort, und das ist immer ständig Betrieb. Aber es gibt auch ein kleines Häuschen, das schon 5 Jahre, das wusste ich alles nicht, 5 Jahre leer stand. Und dann habe ich gefragt, ist es möglich, dass wir das vielleicht mieten können, solange wir noch weiterschauen? Ja, habt ihr gesagt, natürlich, das wäre eine gute Idee. Und jetzt wohnen wir da. Unsere 2 Hunden und 4 Schildkröten. Große Schildkröten. Und die kommen dann bei uns auf Besuch im Wohnzimmer. Das war der erste Gast. So hoffentlich können wir auch euch einladen. Und natürlich seid ihr von Herzen willkommen. Wir haben nur ein Gästezimmer, aber 10 Chalets, die wir also durch diese Resort euch auch vermitteln können, wenn ihr wollt. Und der Aussicht ist wunderschön. Also wenn ich aufstehe, nee, ich brauche nicht mal aufzustehen, nur aufsetze in meinem Bett und aus dem Fenster schauen, weil es gibt keine Gardinen, will ich auch gar nicht. Ich bin nicht deutsch. Ich bin Holländer. Offene Gardinen. Und wenn ich dann rausschaue, dann sehe ich 2 Palmbäume, das habe ich dem Herrn gefragt, ich möchte gerne Palmbäume sehen. Und Annemarie hat gefragt, und ich möchte gerne den Ozean sehen. 2 Palmbäume und Indische Ozean. Echt. Ich meine, das Haus ist so klein, dass unsere Waschmaschine, Abwaschmaschine, Trockenmaschine, Kühlschrank ja nicht reinpasst. Aber das macht ja alles nichts. Damit kann man auch ohne leben, oder? Haben wir schon eine Lösung gefunden. Aber ihr seid von Herzen willkommen. Vielen Dank für euer Gebet. Wir werden sehen, wie der Herr uns weiterführt. Wir sind auf ein Abenteuer. Wir pilgern und wir sind auf der Suche nach einer Stadt. Das neue Jerusalem. Und darüber geht mein Predigt. Ich habe noch nie darüber gepredigt. Ihr seid also die Probekaninchen. Entweder klappt es oder nicht. Ich nenne diese Predigt Endzeit der Hoffnung oder Endzeitlehre der Hoffnung. Man sagt, ich bin prophetisch und wie dann auch, wie man das dann auch auslegen möchte, okay, wenn ihr das so sieht, das ist okay. Prophetisch aber heißt, dass man sieht. Nicht nur in der Zukunft, aber auch jetzt. Und nicht nur jetzt, sondern dass man auch das Ganze in Perspektiv von das, was gewesen ist, sehen kann. Ich glaube, das, was Mose gesagt hat, nämlich, ich möchte, dass alle Propheten sein würden. Und der Paulus, der sagt, strebet und eifert nach dieser Liebe, gehet dem nach, aber packt dieses Prophetischen vor allem. Und deswegen hat er das gesagt, damit wir alle weissagen können, damit wir alle irgendwie also voraussehen können, wer der nächste Präsidenten von der Vereinigten Staaten wird. Oder dass wir der nächste Kalamität so vorhersehen können. Nein, ich glaube nicht. Ich denke, prophetisch im biblischen Sinn heißt, dass wir durch die Augen Gottes sehen, dass wir sein Perspektiv haben auf unsere Welt, unseres Zusammensein und unser eigenes Leben in Beziehung zu anderen. Das heißt, prophetisch sein. Deswegen ist es mehr als nur irgendwie eine charismatische Gabe oder Geschenk auszuüben. Es ist mehr als nur die neuen Gaben, die Paulus erwähnt. Prophetisch sein kann man auch, wenn man nicht charismatisch ist. Das ist gute Nachricht für einigen hier. Und du sagst, okay, jetzt komme ich zurück zu dieser Gemeinde. Prophetisch heißt eigentlich, inspiriert zu sein durch den Geist Gottes, der sich selbst in unseren Dreck hineinlebt, damit er etwas wunderbar Neues hervorbringen kann. Oh, das ist der Sicht, der Vater für uns hat. Und deswegen nenne ich auch diese Predigt Endzeitlehre der Hoffnung. Wow. Gestern drückte Ralf mir ein Buch in die Hände von N.T. Wright, ganz bestimmt nicht unbekannt. Und dieses Buch, ich wusste nicht, dass es auch übersetzt ist und ich habe es noch nicht gelesen, auch nicht in Englisch. Aber ich weiß von Freunden, Bekannten von mir, die sagen, das Buch ist gut, wenn man Offenbarung, das Buch der Offenbarung überhaupt ein wenig verstehen möchte, ist dieses Buch anzubefehlen. Eine der vielleicht meist befehlenswerte Bücher, die es gibt über das Buch, über Offenbarung. Ein Buch in der Bibel, die eigentlich durch vielen nicht ganz gut verstanden ist. Sogar Martin Luther hat gesagt, das Buch Offenbarung, das ist einfach nicht zu verstehen, ist nicht durch den Geist Gottes inspiriert, hat uns nichts zu sagen. Und auch wenn es sagt, wir sollen tun, was da drin steht, haben wir keine Ahnung, was wir tun sollen. Hat Martin Luther gesagt. Eure Martin Luther. Ich kann auch nichts dafür. Aber je mehr ich höre und lese über dieses Buch und das Buch lese, versucht zu lesen, weil es ist ein schweres Buch zu lesen. Nicht dieses Buch, aber das Buch in Offenbarung. Je mehr ich überzeugt werde, dass dieses Buch auch für heute sehr relevant, vielleicht sogar das Wichtigste ist, was wir hören können. Obwohl dieses Buch Offenbarung, nicht dieses Buch, aber das Buch Offenbarung, leider benutzt worden ist, um die Endzeit voller Kalamitäten und Kriegen nochmal zu beschreiben und sogar die Christen beizubringen. Darby hat das zum Beispiel gemacht, schon mehr als 100 Jahre her. Scofield Bible hat das dann populär gemacht. Um irgendwie eine Zeit zu beschreiben, eine Dispensation, eine Dispensation, dass es eine Zeit gibt, in der wir uns jetzt befinden würden und wo vielen, vielleicht auch hier einigen, vor dem Fernsehen sitzen und wenn man dann das anschaut, was in dieser Welt passiert, dann hat man vielleicht sogar das Üble, nämlich Schadenfreude. Weil wenn da ein Krieg entsteht im Mitten Osten, sagen wir, oh, Halleluja. Jetzt kommt Jesus bald. Das nennt er doch Schadenfreude. Freude an anderen Menschen ihr Schaden. Wir können es kaum vorstellen. Könnte das möglicherweise der Haltung sein, der Vater im Himmel, der Jesus Christus, der Heilige Geist hat. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Wir haben versucht, das Buch Offenbaren irgendwie einzugliedern mit unserer Zeit. Und ich weiß nicht, wie lange das schon geht. Aber jedes Mal kommen wieder irgendwie ein Prediger, der sagt, dann und dann und dann wird das alles eintreffen und dies sind die Zeichen dazu und dann kommt Jesus wieder. Schade. Schade, dass wir das Buch so verstehen, weil ich glaube, der Botschaft, die das Buch hat, ist genau das Gegenteil. Weil was wir hören, ist eigentlich, dass diese Welt untergehen wird. Und das, was die Zeichen jetzt sind, dass das alles Zeichen sind, der Untergang. Und dann wird irgendwie eine Entrückung kommen. Und jeder wird, gerade die zu uns gehören, entrückt. Und die Welt wird untergehen. Nicht nur der Planet, aber vielleicht deine Großmutter, vielleicht dein Papa, vielleicht dein Kind, weil sie nicht dazu gehören. Könntest du überhaupt dich vorstellen, ohne dein Kind zurecht zu werden, dich zu freuen im Himmel? Ich kann mich das nicht vorstellen. Ich habe 3 Kinder, 7 Enkel. Ich möchte keiner los. Auch wenn sie nicht glauben würden. Keine! Und so glaube ich, dass ich als Mensch, der ein Vaterherz hat, der unvollkommen ist, nur eine kleine Reflexion ist von das unwahrscheinlich liebevoll, unendlich liebevolle Herz vom Vater, der sagt, ich kann doch nicht ohne irgendjemandem weiter. Ich muss jeder dazu haben. Keine Angst, ich bin kein Allversöhner. Aber ich hoffe, dass jeder versöhnt wird. Also ich habe eine Hoffnung in meinem Herz, dass Gottes Liebe stark und groß genug ist, um allen Menschen durch das, was er in Christus Jesus am Kreuz getan hat, zu versöhnen mit sich selbst. Sein Kreuzestod ist nicht umsonst gewesen. Seine Auferstehung ist nicht umsonst gewesen. Wow. Das ist meine Leidenschaft, wie du siehst. Ich bin 64 Jahre alt. Und ich hoffe, wenn ich 84 bin, noch immer diese Leidenschaft zu haben. I will bring it on, don't you worry. Okay, wir gehen jetzt zum Buch der Offenbarung. Erstens mal der Theologie, die beschrieben wird in einem Vers. Von was das ganze Buch zu sagen hat und wieder hin. Liest dieses Buch, das heißt Offenbarung für heute bei N.T. Wright. Er sagt, die Offenbarung des Johannes faszinierend und fremd zugleich. Es ist die schärfste Vision über Gottes endgültige Absicht mit der Schöpfung. Sie erzählt nicht vom späten Jahrhundert, sie erzählt von unserer Welt. Und sie stellt uns die Frage, wie können wir trotz Gewalt, Hass und Misstrauen Zeugen von Gottes Liebe sein. Aber Vorsicht, in diesem Buch wird die Offenbarung für heute lebendig und das Ganze ohne Endzeitspekulationen. Deswegen ist es gesund, so ein Buch zu lesen. Bitte lass Left Behind behind. Ich weiß nicht, wie das heißt, Left Behind in Deutsch. Wie? Zurücklassen? Das Buch. Habt ihr natürlich nicht gelesen. Gute Gemeinde. Okay, Offenbarung. In Kapitel 11, Vers 15 steht dieses geschrieben. Jetzt ertönte die Posaune des siebten Engels. Und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Und sie sagten, von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Sohn Jesus Christus. Sie werden für immer und ewig herrschen. Wow. Das ist der Sicht Gottes auf unsere Endzeit. So wird das Ende aussehen, nämlich, dass er gesiegt hat am Kreuz und in der Auferstehung und jetzt über allem herrscht. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein neuen Jerusalem. Wie sieht das aber aus für uns? Ich möchte dazu aus Offenbarungen 5 lesen. Seid ihr noch dabei? Da steht in Vers 1 das Folgende geschrieben. Und wir versuchen ein bisschen da reinzukommen. Ich, Johannes, und Johannes übrigens, war nicht der Johannes, so wie vielen gemeint haben, der am Brusten Jesu gelegen hat. Johannes war ein Name, der sehr normal war in der Zeit, wo er gelebt hat, so wie Walter in Deutschland. Und es ist ziemlich klar und deutlich, dass der Johannes, der diese Offenbarung gehabt hat, ein Apostel war, wahrscheinlich ein Prophet, der durch die verschiedenen Gemeinden in Mittelasien immer von da zu da zu da zu da gepredigt hat. Und er war ziemlich scharf in was er gesagt hat. Er war auch ein Künstler in was er gesagt hat. Und deswegen das Buch Offenbarung darf man nicht buchstäblich nehmen, weil alles, was er da schreibt, schreibt er eigentlich in eine Code, eine Geheimsprache, in eine Sprache der Symbolen. Das Buch ist also zu verstehen als eine symbolische Kritik auf der damaligen Zeit. Aber ich werde nicht weiter darüber hinausgehen, weil da ist zu viel zu sagen, da reicht mir die Zeit nicht dafür. Aber man muss sehen, auch wenn man das liest, dass was Johannes schreibt und was er da gesehen hat in seinen Visionen, dass das symbolisch ist, aber deswegen nicht weniger wahr und deswegen nicht weniger wichtig und deswegen nicht weniger relevant, auch für unsere Zeit. Gehen wir. Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit gewaltiger Stimme rief, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Da kommen wir zum ersten Punkt. Wer ist würdig? Wer kann dieses Buch öffnen? Und wenn wir in die Geschichte jetzt schauen, dann sehen wir, dass jeder Versuch von uns als Menschen, Gott irgendwie zu erreichen, Gott irgendwie zu behagen, Gott irgendwie zu nahen, dass das alles auf nichts ausläuft. Dass der Versuch der Mensch nicht das hat, was man braucht, um sich Gott zu nähern. Im Judentum hat man mehr als 600 Gesetze. Islam hat, ich weiß nicht wie viele Gesetze. Buddhismus 8 Stufen. Hinduismus der Karma. Aber all diese Versuchen, obwohl menschlich und vielleicht sogar edel, laufen auf nichts aus. All unsere Versuchen, unsere Schuld loszuwerden, unsere Sünde zu sühnen, uns irgendwie zu versöhnen mit Gott, läuft auf nichts aus. Diese Werken sind alles nicht ausreichend. Wer würde nicht hier Frieden auf Erden haben? Wer möchte gerne Friede auf Erden haben? Wer würde nicht gerne eine Lösung, endgültige Lösung vor Krebs haben, sodass man nicht mehr an Krebs sterben muss? Wer würde nicht hier irgendwie das, was da in Syrien passiert, dass das beschlecht wird und dass die Friede kommt und dass Menschen wieder ihr normales Leben leben können? Wer möchte nicht, dass irgendwie diese Waffen umgeschmeidet werden in Werkzeugen, wo man etwas Produktives tun könnte? Jeder von uns sehnt sich nach so einer Zeit. Wer ist würdig, um das Buch zu öffnen? Wer ist würdig, um dieses Leben wirklich so entfalten zu lassen, wie Gott das gerne haben möchte? Das ist die Frage von jeder Mensch, davon bin ich überzeugt, ob du ein Christ bist oder kein Christ. Ich denke, die meisten von uns, vielleicht nicht die, die durch alle möglichen Ideologien versaut sind, aber ich denke, die meisten wohldenkenden Menschen, was du auch glaubst oder nicht glaubst, Atheist oder nicht Atheist, das macht alles nicht so viel aus, aber der meist wohldenkende Mensch will irgendwie Friede auf Erden. Will irgendwie diese Liebe. Wie viele Lieder sind nicht gesungen über Liebe? Ich komme aus der Hippie-Zeit, das kannst du sehen. Obwohl meine Haare immer kürzer werden. Aber ich habe damals schon gesungen und gesagt, let the sun shine in and all you need is love. Peace, peace, brother, to you. But with Bob Dylan we said, where is the answer? Blowing in the wind. Und so suchen wir alle und versuchen alles Mögliche. Und das war auch die Frage hier im Buch der Offenbarung. Wo gibt es dann jemandem, irgendwie, irgendwas, um das zu lösen, was uns fehlt? Johannes sah das. Und sah, dass es niemand war, der das öffnen konnte. Niemand im Himmel und niemand auf der Erde. Auch niemand im Totenreich. Und dann hat Johannes geweint. Zusammengebrochen, geweint. Wie oft haben wir nicht versucht? Und wie oft versuchen wir immer noch, durch unsere Politik eine Lösung zu finden, Entschuldigung. Durch unsere Politik eine Lösung zu finden. Wir meinen, wenn die Demokraten an der Macht kommen, dann wird alles okay. Oder die Republikaner in Amerika, dann wird alles okay. Der ist ein guter Politiker, der macht's gut. Und so sucht jedes Land irgendwie eine Lösung zu finden für die unwahrscheinlich komplexe Probleme, die wir heutzutage immer wieder neu und mehrfältig haben. Aber da war niemand da. Nicht im Himmel, nicht auf Erde und sogar nicht im Totenreich. Niemandem. Wie oft haben wir nicht versucht, um zu sagen, du, wenn wir als Gesellschaft einen Wohlstand haben, möglicherweise durch unseren Wohlstand können wir die ganze Armut aus dieser Welt helfen. Und wenn es keine Armut mehr gibt und Gleichheit gibt, dass jeder genau so viel hat, was er braucht, vielleicht dann gibt es Frieden auf Erden. So kennen wir alle die amerikanischen Traum, die europäischen Traum. Und so haben wir es gut, aber ist damit der Armut weniger geworden? Vielleicht, aber es gibt noch so viel und es scheint überwältigend viel. Vielleicht denken wir, vielleicht ist die Lösung, wenn jeder irgendwie eine Religion hat, religiös ist. Sogar Atheisten glauben das. Weil Religion irgendwie der Mensch von innen beruhigt. Und wenn man diese Mantra hat oder diese Connection hat mit das ganze Universum, dann wird es Frieden sein. Drei menschlich versuchten Lösungen, die alles nichts bewirkt haben. Wir kommen gleich noch auf diese drei Lösungsversuche zurück. Bist ihr noch da? Okay. Weil es geht weiter. Doch einer von der Ältesten, wie da der Johannes geweint hat, sagte zu mir, Johannes, weint nicht. Das ist ja der Anfang der Hoffnung. Schaut nicht auf, was sichtbar ist. Schaut nicht auf, was wir alles versucht haben. Und dann geht er weiter. Er sagt, einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Oh, der Johannes stand auf. Einer? Und dann ging der Engel weiter. Und er sagte, es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme König David. Johannes, sein Herz erfüllte sich, weil seine Wurzeln waren genauso in dem jüdischen Glauben. Und er wusste, dieser Löwe kommt aus dem Stamm Juda. Hat mit David zu tun. Und wir haben ja alle die ganze Film natürlich gesehen, der Löwe der Könige, ne? Oder der König der Löwe. Wo war es, glaube ich. Haben wir gesehen, von Walt Disney natürlich. Ich liebe den Film. Und da ist der Löwe, dieser Starke. Und auch wenn wir manchmal diese Löwe abgebildet sehen in verschiedene christliche Veranstaltungen, sogar ganze christliche Organisationen haben sich genannt nach dieser Löwe. In der Toronto-Erneuerung gab es sogar Leute, die gerohrt haben wie Löwen. Und wir haben Löwen bei uns in Afrika. Ich kann euch einiges zeigen, aber das willst du gar nicht sehen. Weil so eine Löwe, die man da in Matur sieht, ist ja nicht so schön eigentlich. Ziemlich gewalttätig und faul. Unwahrscheinlich faul. Die schlafen nur den ganzen Tag und Nacht. Nacht manchmal auch so versuchen, die Essen zu kriegen, aber die schlafen dann wieder. Und machen, du weißt, mit die Löwin. etwas, ein kleines Löwchen zu machen, natürlich. Ganz. Das ist Beben, das ist ungefähr, was die machen. Aber natürlich, der Löwe steht in der Bibel für das Königreich. Das ist ein Symbol für der König, der Könige. Ganz klar. Und wie im jüdischen Kultur ganz klar war, dass dieser König, dieser Löwe über alles herrschen wird. Und eben weil dieser Löwe gewalttätig ist, stark ist, mächtig ist, haben die auch etwas damit tun können. Und so lesen wir das dann auch in das Buch Offenbarung. Interessanterweise kommt dieses Bild von der Löwe Judas nur einmal in das ganze Buch vor. Nur einmal. Nur einmal. Einmal. Hey. Abgeschaltet. Wo ist mein Ohr? Nur einmal. So, was ist dann mit dieser Löwe? Weswegen diese Löwe? Weißt du, ich denke auch, dass damals die Juden, wie Jesus da gekreuzigt war, das nicht verstanden haben. Weil da hing der Löwe. Aber warum hing er da? Was war dann falsch? Irgendwie war etwas völlig anders gegangen, als man sich erhofft hat. Was hat man dann erhofft? Dass dieser Löwe irgendwie Israels aus der Hand oder dieser Klauen von Rom befreit hätte. Das war ja ihre Hoffnung. Das war die Hoffnung der Jüngern. Genau so. Immer noch nicht gut. Und so denken wir vielleicht heutzutage noch genauso. Vielleicht denkst du heute, es muss eine Lösung geben. Es muss eine Lösung geben. Und so beten wir auch, dass der Löwe von Juda wieder neu aufstehen wird. Vielleicht hoffst du im Stillen, dass Jesus eines Tages zurückkommen wird und dann irgendwie etwas macht. Im Mitten Osten am liebsten. Ist ja bald genug von uns. Und dann kommt er in Armageddon und wird 200 Millionen Menschen einfach umbringen. Mit seinem Schwert und seiner ganzen Armee. Und endlich wird jeder sehen, dass Jesus Christus wirklich König ist, der Starke. Weil, ehrlich gesagt, was er am Kreuz gemacht hat damals, war okay. War nicht schlecht. Aber ehrlich gesagt, hat es wenig bewirkt. Also wir haben noch immer die gleichen Probleme. So das Kreuz, naja, okay, es musste sein. Aber wir warten auf der Löwe. Kampf, Gewalt, Stärke, Macht. So wir wählen dann irgendwie eine mächtige politische Figur, die das irgendwie repräsentiert. Aber zurück zur Geschichte. Seid ihr noch da? Weil der Johannes, der war schon ganz begeistert. Heilige Geist. Und dann drehte er sich um und dann schreibt er selbst und ich sah es. In der Mitte von dem Thron, umgeben von der vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm. Das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Wait a minute. Du musst dich diese komische Darstellung mal vorstellen. Eine Löwe! Ein Lamm. Eine Löwe, mächtig, stark, lebendig. Roar! Ein Lamm. Was geschlachtet ist. tot ist, aber trotzdem dasteht. Hallo. Hallo. Ja, das ist ein Paradox. Das ist eine Vorstellung, die kann man sich kaum vorstellen. Weil irgendwie war das nicht erwartet. Es ist wie ein Theaterstück, dieses Buch. Und hier steht das Lamm. Nicht nur irgendwie an der Seite, nicht nur irgendwie daneben, aber im Mitten alles. Oh, da steht das Lamm. Was wollte der Geist Gottes dann damit sagen? Wir denken, Gott herrscht durch Macht und Gewalt. Aber wir haben gesehen, dass er herrscht durch sein Tod am Kreuz. Seine Krone ist nicht eine von wunderbaren Glitter und großen Taten, die er gemacht hat, sondern ein Dorn. Krone. Er kommt zurück, jawohl. Und wie kommt er zurück? Ja, sagst du auch in Offenbarung. Kommt er zurück auf ein weißen Pferd. Und er hat ein Schwert, aber dieses Schwert komischerweise kommt aus seinem Mund. Moment mal. Muss man sich vorstellen, wenn du deinen Mund öffnest und kommt ein Schwert da draus. Und dann, und das magen die, viele Christen, die mögen das sehr gerne, hat er ein Kleid gehabt, was gedrenscht ist, also getaucht worden ist im Blut. Und denken die meisten, haha, das ist die Blut der Nation. All das, die 200 Millionen, die er dann durch seine Macht umgebracht hat. Weil in dieser Geschichte musste der Battle noch anfangen. So das Blut war sein eigenes Blut. Und das Schwert ist nicht ein Schwert, was Unheil hervorbringt, sondern Heil. Es kommt aus seinem Mund. Es bringt uns um, ja, weil sein Wort geht tiefer in das Herz und schneidet, spaltet, trennt das, was Geist und Seele ist. Es bringt uns zum Einkehr, es bringt uns zum Buße. Sein Wort bringt uns in der Begegnung mit Jesus Christus, der Gekreuzigte. Indem wir erkennen, dass er sich selbst geopfert hat, unser Stadt. Dass er sich selbst völlig hingegeben hat, damit wir leben können. Das ist die Botschaft. Weiter geht das Buch Offenbarung darüber, dass es alles Mögliche gibt, was in dieser Welt geschieht, geschehen ist und wahrscheinlich noch geschehen wird. Nämlich durch die Lüge vom falschen Prophet, durch die Macht von das Beist, das Biest, der Satan selbst. Und wer war noch mehr da? Noch eine. Hilf mir. Beist, falscher Prophet, gab es noch einen. Ah, Wohlstand. Weißt du das übrigens, was Jesus am Kreuz gebracht hat? Wer das gemacht hat? Weißt du das? Das war Herodes. Pilatus und
die Pharisäer. Pilatus war der politische Macht damals, hat ihn umgebracht. Herodes war der Symbol vom Reichtum, weltlicher Reichtum, dominanter Reichtum. Und die Pharisäer, ganz klar, war symbolisch für Religion. Religiosität. Das waren die drei Mächte, die Jesus gekreuzigt haben. Das sind die drei Mächte, wo Offenbarung von redet. Und jetzt ist uns die Entscheidung, damit möchte ich abschließen, uns ist die Entscheidung, was sehen wir und wem folgen wir? Folgen wir die drei Fröschen? Ich habe nicht darüber geredet, aber es waren gerade die drei, die ich eben erwähnt habe, die das repräsentieren. Diese Lüge, diese dominante Macht und diese Religiosität, die versucht zu kontrollieren. Diese drei Frösche. Folgen wir denen, wie die Königin im Buch der Offenbarung beschrieben, folgen. Und wo führt das hin? Immer zu Armageddon. Immer zu dem Platz, zu dem Stelle, wo es 26 Mal unwahrscheinlichen Verlust durch Krieg gab. Oder folgen wir dem Lamm Gottes, der sich selbst dahin gegeben hat, der sich selbst geopfert hat. Unser Wille, nicht durch Macht, nur durch Gewalt, sondern durch mein Geist, sagt dem Herrn. Wow. Wem folgen wir in dieser Welt? Wem folgen wir jetzt in diesem Augenblick? Glauben wir immer noch, dass es irgendwie eine Lösung gibt, die wir als Menschheit äußern können, um diese komplexe Problematik zu lösen? Oder vertrauen wir auf ihn, welchen Stadt wir suchen, nämlich das neue Jerusalem? Folgen wir ihm nach? Schauen wir auf ihn. Und statt Macht und Gewalt oder Rache und Vergeltung, Vergebung und Versöhnung und Heilung und Wiederherstellung. Wie sieht unser Leben aus? Was machen wir als Gemeinde? Sind wir eine Gemeinde, der versucht, da irgendwie eine Lösung aus uns selbst zu bringen? Oder schauen wir auf ihn, folgen wir ihm nach, das Lamm Gottes? Und sehen wir, dass wir auf dem Weg zum neuen Jerusalem gehen. Ein Nachwort. Es braucht keinen neuen Krieg, um das Wiederkommen Jesu hervorzukommen oder kommen zu lassen. Diese Welt braucht nicht noch eine andere Katastrophe. Wir brauchen diese Unhoffnung nicht länger zu glauben. Wow! Wir haben eine Hoffnung, nämlich, dass eines Tages wird er herrschen. Sein Wort wäret ewiglich und er ist der Alpha und Omega, das Erste und das Letzte. Und das ist gute Nachricht. Es ist gute Nachricht. Wir brauchen nicht durch Armageddon, um das neue Jerusalem zu erreichen. Wir brauchen das nicht glauben, wir brauchen da nicht mitzumachen, wir dürfen das Lamm folgen. Lass diese Gemeinde darum bekannt sein, dass wir das Lamm Gottes folgen, indem wir vergeben, versöhnen, indem wir wiederherstellen, was kaputt gegangen ist, indem wir die Türen immer weit aufhaben, damit jeder reinkommen kann, weil diese Welt chaotisch, gefährlich und schlimm ist. Aber hier in unserer Gemeinde, Gemeinde, in dieser Gemeinschaft der Heiligen gibt's ein Safe Place, gibt's ein Zuversicht, gibt's eine Lage, wo Jesus Christus zentral steht. Im Grunde genommen sind wir als Gemeinde ein Vorstadt der neuen Jerusalem. Und überall, wo Leute hinkommen, sollen die und müssen die und werden die auch hier in diese Gemeinden schmecken, wie gut der Herr ist. Nicht wie verurteilend der Herr ist. Die schmecken, wie gut er ist. Sie werden sehen, dass obwohl uns das Elend als Christ auch nicht immer verschont bleibt, obwohl auch wir durch schwere und manchmal unbegreifliche Zeiten hingehen werden, obwohl auch uns einiges geschehen wird, wo wir keine Antwort haben, haben wir ein Zuversicht, nämlich das Fundament, dass Jesus Christus Herr ist und herrscht jetzt schon. Weil dieses, was wir eben gelesen haben, dass er herrscht über alles, ist nicht, was nochmal kommen wird, aber wie er auferstand aus dem Toten vom Kreuz, war das Reich Gottes etabliert. Und das Reich Gottes, sagt Jesus Christus, hello, ist hier mitten unter euch. Deswegen ist es nicht irgendwie ein La-La-Land, wo wir auf hoffen, eines Tages wird das mal geschehen und es wird schön werden und so weiter. Nein, nein, nein. Es ist schon hier mitten unter uns. Es lebt schon in dir, in mir. Dieser Geist Gottes des Lebens ist alles da. Amen. Steht auf mit mir und wir sagen einfach das Folgende. Sag mir nach, lieber Jesus Christus, danke für dein Tod am Kreuz, deine Auferstehung, du, die der Löwe ist, muss ein gutes Deutsch daraus machen, aber genauso das Lamm. Und wir folgen dem Lamm Gottes, weil du dich selbst aufgeopfert hast für uns. Und wir danken dich für das Opfer. Hilf uns, das auszuleben in unserem Alltag. Hilf uns, prophetisch eine Schau der Hoffnung zu haben. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.